Immer wenn ich mit meinem Predigtext nicht so richtig weiterkomme in der Woche, dann, das heißt nicht immer, manchmal, greife ich dann zu einem Trick. Und zwar frage ich irgendeinen Menschen, möglichst einen Kirchendistanzierten und Glaubensdistanzierten, was er im Blick auf diesen Text versteht und hört. Ist übrigens eine ganz interessante Möglichkeit, mit Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Ihr müsst nicht immer eine Predigt vorzubereiten, um diesen Trick anzuwenden. Ihr nehmt einfach die Losung oder den Lehrtext des Tages und dann fragt ihr irgendeinen Menschen, der euch am Tag über so über den Weg läuft, was verstehst du eigentlich hier unter diesem oder unter jedem Wort? Und man ist sofort in einem interessanten Gespräch, viel interessanter als unsere meisten Gespräche, die wir über das Wetter führen oder über die Politik. Versucht das einfach mal in der kommenden Woche. Ich habe es auch gemacht, auch letzte Woche wieder, weil ich einen Predigtext hatte, an dem ich sehr herumgekaut habe. Der Predigtext des heutigen Sonntags ist also für heute vorgeschlagen. Und ich war gestern beim Männerfrühstück, darf ich ja nicht mal sagen, beim Frühstück für Männer, in Bad Zwischenahn. Und dann raunte mir der Gemeindeleiter von Bad Zwischenahn kurz vor Beginn des Frühstücks zu, du, es sind sogar Leute da, die sind heute zum ersten Mal gekommen, hier bei uns in der Kirche. Und auch hinter dir sitzt da einer, der ist zum ersten Mal hier. Und da dachte ich so bei mir, das wäre vielleicht so ein Kandidat, den ich fragen könnte im Blick auf diesen Predigtext heute Morgen. Und wie das so ist, nach Frühstück und Vortrag, der eine oder andere will noch was, man kommt ins Gespräch und plötzlich sehe ich, dieser fremde Mann ist verschwunden. Naja, habe ich gedacht, der Herr wollte das heute nicht, dass ich diesen Trick anwende. Ich hatte aber in Bad Zwischenahn gegenüber ist so ein Kaufhaus, da hatte ich mein Auto geparkt und dann bin ich dorthin und da sehe ich plötzlich, wie der Mann mit einem Einkaufswagen an mir vorbeizieht, mir dann noch zuwinkt und sagte, ich musste schnell noch was einkaufen fürs Mittagessen, meine Frau hat mich beauftragt. Und dann sage ich, stopp, ich habe noch eine Frage. Und dann habe ich ihm die ersten Sätze meines Predigtextes vorgelesen. Und ich hoffe, ihr seid ganz gespannt. Da sagt der Herr Jesus in einem Kapitel, wo es eigentlich nur um Brotgeschichten geht. Da sagt der Herr Jesus, denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Dann sagt er zu mir, das müsst ihr mir nochmal vorlesen. Mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und wisst ihr, was er da sagte? Das hört sich nach Kannibalismus an. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und mir fiel ein, dass in der frühen Kirchengeschichte die ersten Christen für Kannibalen gehalten wurden. Warum? Weil sie Abendmahl feierten und dann immer sagten, das ist mein Leib für euch gegeben. Und dann haben sie das Brot gegessen, aus dem Kelch getrunken. Und die Leute, früher war das so, in der frühen Kirche, da durften ungläubige Leute nicht bei der Abendmahlsfeier dabei sein. Die wurden einfach rausgeschickt. Und da haben die sich so ihre Gedanken gemacht. Den Text haben sie noch gehört, wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt. Und die haben dann das Gerücht verbreitet, Christen sind Kannibalen. Und essen Fleisch und Blut. Das war mit ein Hinrichtungsgrund damals, als Christen ja im gesamten Römischen Reich verfolgt wurden. Ihnen wurde der Vorwurf des Kannibalismus gemacht. Es gab noch andere Vorwürfe, aber unter anderem dieser. Das klingt ja nach Kannibalismus. Und da sage ich, ich habe ein Problem auch mit diesem Text. Und da sagt er, ich würde das vielleicht so übersetzen. Ganz interessant. Wenn ihr euch mich einverleibt. Und wer das tut, der bleibt in mir und ich in ihm. Das war für mich der entscheidende Gedanke und der Schlüssel zu diesem Text, der ja noch weitergeht. Die Jünger murren und sie sagen, das ist eine harte Rede und wer kann sie hören? Und viele wenden sich, viele seiner Jünger, von Jesus ab. Und nur wenige bleiben bei ihm. Gerade vorher waren da 5000 Leute gewesen, die er alle satt gemacht hat. Aber in dem Augenblick, wo er von sich selbst als dem Brot des Lebens redet, das gegessen werden muss, sich einverleibt werden muss, da wenden sich seine Jünger von ihm ab. Und das ist verständlich. Denn die ersten Jünger Jesu waren Juden. Und die haben mit jüdischen Ohren diese Worte gehört. Mit koscheren Ohren sozusagen. Und sie wussten, dass Tabu ist. Zum Beispiel Blut. Egal, ob von einem Tier oder von einem Menschen sowieso nicht zu verzehren. Und nun kommt da ihr Herr und Meister und sagt, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, drehte sich ihnen der Magen um. Das ist eine harte Rede. Hart auch deswegen, weil in diesem Text für Essen eigentlich ein viel härteres Wort steht. Im Griechischen zumindest. Das Wort zerkauen. Also wer mein Fleisch zerkaut, wer mein Fleisch isst, zerkaut. Bei einigen griechischen Dichtern kann man das Wort auch durchaus mit fressen übersetzen. Und ich kann verstehen, dass die Jünger von damals, die ja das anders hörten als wir heute, sich von Jesus abwandten und ihn verließen. Und später fragt Jesus dann die wenigen, die zurückgeblieben sind, wollt ihr nicht auch von mir gehen? Und da macht sich dann Simon Petrus zum Sprecher dieser wenigen und sagt, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist. Was den jüdischen Ohren damals so kräftig aufgestoßen ist bei diesem Wort, das stößt bei uns nicht mehr so auf. Weil wir sofort, wenn wir hören, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, an das Abendmahl denken. Und das Abendmahl ist ja eine ganz beschauliche Feier geworden inzwischen. Da liegt auf silbernen Tellern das Brot und wir trinken aus silbernen Kelchen. Und wir vergessen, während wir hier essen und hier trinken, worauf diese Zeichen eigentlich hinweisen. Das ist genauso, als wenn man an der Autobahn Richtung Hannover das Schild sieht, KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen, und bleibt vielleicht einen Augenblick auf dem Standstreifen der Autobahn unter diesem Schild stehen und behauptet nachher, ich bin in Bergen-Belsen gewesen. Du bist unter dem Schild gewesen, aber nicht in Bergen-Belsen. Und wenn du das Schrecken von Bergen-Belsen wirklich auch nur ansatzweise erleben willst, dann musst du in dieses KZ und dann musst du die Ausstellung dort sehen, was Menschen erlitten haben, unter anderem Anne Frank, die da auch war. Und eigentlich geht es ja noch weiter. Selbst die Ausstellung ist ja noch nicht KZ Bergen-Belsen. Das Bildmaterial, was da zusammengestellt worden ist. Da gibt es Erinnerungsstücke an Leute, die dort Furchtbares erlitten haben. Eigentlich müsstest du selber in Bergen-Belsen gewesen sein, um mitreden zu können. Das Schild an der Autobahn weist dich nur an den Ort, wo Furchtbares passiert ist. Und das Brot und dieser Kelch ist genauso ein Zeichen, das uns verweist an den Ort, wo Furchtbares passiert ist. Wo der Herr seinen Leib hat brechen lassen und sein Blut hat vergießen lassen. Kreuz von Golgatha. Der Ort des Grauens. Und dahin verweist uns dieses Zeichen. Und wenn wir hier eigentlich gemütlich, wenn wir hier am Abendmahlstisch gemütlich sitzen bleiben, das Brot nehmen, vielleicht bedächtig kauen und den Schluck trinken, dann waren wir noch nicht auf Golgatha. Da waren wir vielleicht in der Kapelle und bei der Abendmahlsfeier. Aber nicht dort, worauf diese Zeichen uns hinweisen. Und wer dieses Brot hier isst und aus diesem Kelch hier trinkt, der hat noch nicht den Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus genossen. Das ist immer mein erster Gedanke gewesen, wenn ich diesen Abschnitt gelesen habe. Hier geht es ums Abendmahl. Das ist doch Brot. Und das ist Traubensaft dort im Kelch, Gewächs des Weinstocks. Aber dieses Brot und dieser Kelch verweisen auf das Blut und auf den Leib unseres Herrn Jesus Christus. Und auf das Furchtbare, was mit diesem Blut und mit diesem Leib geschehen ist. Darum geht es. Es geht nicht darum, sich dieses Brot einzufangen und den Fruchtsaft, den Traubensaft, sondern es geht darum, ihn, Jesus, einzuverleihen. Ihn, den Herrn. Das ist der entscheidende Punkt. Und wer das nicht tut, sagt Jesus, in dem bleibe ich nicht und der bleibt auch nicht in mir. Aber wer es tut, mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bei dem werde ich bleiben und der wird in mir bleiben. Und das sind nun wirklich harte Worte. Worte, an denen man sich stoßen kann. Wenn der Herr Jesus gesagt hätte, wer das Evangelium hört, die frohe Botschaft, dass Gott sich versöhnen will mit aller Welt. Und wer diese Botschaft sich einverleibt, in dem werde ich bleiben und er bleibt in mir. Aber es reicht ihm offensichtlich nicht, einfach nur die Botschaft, die Information, die Nachricht, dass wir sie uns einverleiben. Sondern er möchte selber in unser Leben kommen und ein Teil unseres Lebens werden, die Mitte unseres Lebens werden. Es reicht offensichtlich nicht, den Herrn Jesus dabei zu haben auf unserem Lebensweg. Das ist eine wunderbare Sache, hat er ja versprochen. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und viele freuen sich darüber, gerade in schwierigen Lebenssituationen, dass da einer mitgeht. Wenn man sich zum Arzt begeben muss und sich untersuchen lassen muss. Wenn man in die OP geht. Wenn man schwierige Wege vor sich hat. Wenn man nicht weiß, wie man sich entscheiden soll. Da sind sie dankbar, dass der Herr Jesus geht mit. Aber es reicht dem Herrn Jesus offensichtlich nicht, einfach nur unser Wegbegleiter zu sein und mitzugehen. Wir geben uns damit zufrieden. Das ist eine wunderbare Sache, in schwierigen Zeiten einen guten Hirten an seiner Seite zu haben. Aber er will mehr. Er möchte von dir einverleibt werden. Andere geben sich damit zufrieden, dass der Herr Jesus sie hin und wieder segnet. Dass er in Krankheitsfällen Heilung schenkt. Oder wenn das schlechte Gewissen an mir nagt, mir Vergebung der Schuld zuspricht. Und so sagt, du darfst wiederkommen. Auch mit derselben Schuld, auch heute Morgen. Das sind ja alles wunderbare Heilstatsachen, die der Herr Jesus uns verspricht. Dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen können. Dass keine Krankheit zu groß und zu schwer ist, dass er damit nicht fertig werden würde. Und dass er sogar in allen Krankheitsfällen die erste Adresse sein will und nicht erst, wenn alle Ärzte versagen, sozusagen die letzte Möglichkeit, auf die wir dann vielleicht noch zurückgreifen. Wenn alles nicht mehr hilft, dann hilft vielleicht Beten. Er will zuständig sein für alle Not des Lebens. Und ich denke, wir könnten auch mal extra Gottesdienst machen mit Zeugnissen, wo wir Erfahrungsberichte bei dem, was wir mit Jesus in Nöten unseres Lebens erfahren haben. Aber es reicht ihm nicht, uns hier zu segnen und da zu heilen. Sondern er möchte gerne einverleibt werden von uns. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, sagt Jesus, bei dem bin ich und der ist in mir. Was bedeutet das? Jesus will einverleibt werden in mein Leben. Das heißt, er möchte in meine irdische Existenz ganz und gar hineinkommen. Und er möchte so hineinkommen wie ein Nahrungsmittel. Vielleicht auch wie eine Medizin. So, dass wir davon leben, aber es auch gleichzeitig verdauen und verkraften können. So möchte er in unser Leben hineinkommen. Er will nicht nur der sein, der mitgeht, sondern er will der sein, der uns von innen her verwandelt. Ich denke, dass das Paulus in Philippa schreibt, im ersten Kapitel, ich bin der festen Zuversicht, sagt Paulus im Blick auf die Gemeinde dort, dass der, der in euch am Werk ist, das gute Werk in euch begonnen hat, es auch vollenden will. Und das ist kein Geschehen von außen nach innen, sondern ein Geschehen von innen nach außen. Das ist ein Prozess. Sie merken das ja am besten bei Kindern, wie sie wachsen und zunehmen durch Nahrungszunahme. Wir selber merken das gar nicht mehr, seitdem wir stellen uns ab und zu auf die Waage. Aber bei Kindern ist das ja fast zu sehen, wie Kinder Nahrung nehmen und wie sie durch Nahrung wachsen. Und das ist das Ziel, das Jesus mit uns hat. Ich habe mal vor einiger Zeit einen überzeugten Vegetarier getroffen, der hat mir gesagt, sage mir, was du isst und ich sage dir, wer du bist. Man hat ja so ein bisschen recht damit. Sage mir, was du isst und ich sage dir, wer du bist. Jesus Christus möchte meine Speise werden. Und er möchte nicht der Nachtisch sein. Und auch nicht die Vorspeise. Sondern er will die entscheidende Nahrung für mein Leben sein. Sodass ich spüre und merke, wenn ich Jesus nicht habe, wenn ich ihn nicht esse, wenn ich ihn nicht mir einverleibe, dann habe ich Hunger. Spürst du diesen Hunger noch nach Jesus in deinem Leben? Nach mir? Nach geistlichem Wachstum, nach hineingestaltet werden in sein Bild. Oder spürst du nur den anderen Hunger? Nach Glück, nach Erfolg, nach Anerkennung. Ist Jesus wirklich deine Speise? Und dein Lebensgetränk, dein Lebenselixier? Es ist ja erstaunlich, was Menschen sich alles einfallen lassen im Blick auf Nahrung und Speise. Ich denke an die Nahrungszusatzmittel, die überall angeboten werden, von Haus zu Haus sozusagen. Ergänzungsmittel heißen sie, glaube ich. Ich weiß, dass bei uns zu Hause auch mal eine Zeit lang jemand immer wieder aufkreuzte mit solchen Nahrungsergänzungsmitteln und sagte, das ist sehr hilfreich. Und dann haben wir das irgendwie weitervermittelt und gesagt, da gibt es was Gutes, ohne es selber vorher probiert zu haben. Und die Frau, die das dann zu sich genommen hat, die wurde sehr krank. Ich weiß nicht, ob das mit den Nahrungsergänzungsmitteln zusammenhängt. Aber wir kriegen plötzlich Panik, wenn die erzählt, das haben Helms mir empfohlen. Furchtbar. Aber es ist ja ein ganzer Kult getrieben an dieser Stelle. Weil wir wissen, dass Nahrung eine ganz große Bedeutung hat für unser Leben. Aber es ist wichtig, auch die richtige Nahrung zu sich zu nehmen. Und die Speise zum ewigen Leben, sagt Jesus, die bin ich. Und wer nicht mir isst und von meinem Blut trinkt, in dem bin ich nicht und der ist nicht in mir. Das ist wichtig heute, wenn dieses Brot und dieser Kelch durch unsere Reihen geht, dass du dem Herrn Jesus sagst, ich möchte gerne, Herr Jesus, dass du mein Lebensbrot wirst. Und ich möchte gerne von dir leben. Und ich möchte gerne in dir wachsen und groß werden. Und ich möchte gerne, dass du in mir und in meinem Leben Gestalt gewinnst. Dass du die Hauptspeise wirst. Und Jesus verspricht, wer ihn wirklich als Hauptspeise zu sich nimmt. Ihn in das Zentrum seines Lebens lässt, in die Mitte. Den nicht wieder Hunger hat. Auch nicht wieder dürsten. Dass aller Lebenshunger gestillt wird. Je stärker Christus einverleibt ist. Lade dich heute Morgen dazu ein. Bleib nicht beim Abendmahl stehen, bei diesen Zeichen. Die sind wunderbar. Sondern öffne dein Herz für Jesus. Mach deine Hände auf und dein Herz auf, damit du ihn empfangen kannst. Vielleicht zum ersten Mal. Aber vielleicht auch ist es nötig, dass du Jesus wieder den Platz auch in deinem Leben einräumst, der ihm gebührt. Nämlich die Mitte deines Lebens. Und wenn das passiert, dass Christus einverleibt wird in uns, dann werden andere das merken. Und dann stimmt plötzlich, was Jesus an anderer Stelle sagt, wer euch hört, hört mich. Das ist immer ein Wort über, dass ich stolpere. Ich an meine Worte und Wörter denke, die ich so im Alltag aus mir herauslasse. Wer euch hört, hört mich. Je stärker Jesus in mir Gestalt gewinnt, umso stärker spiegle ich ihn nach außen wieder. Ich weiß, das ist ein Prozess. So wie auch Nahrungsaufnahme ja einen Prozess bildet und einleitet. Aber es kann sein, dass der Prozess bei dir ins Stocken geraten ist. Dass es an dieser Stelle nicht weitergeht. Und deshalb lade ich dich ein, heute Morgen Jesus neu dein Herz aufzumachen. Zu sagen, Herr, das sind harte Worte. Dich, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, Zentrum meines Lebens werden zu lassen. Das ist hart. Das bringt mich in Widerspruch zu all den anderen, so wie er selber im Widerspruch zu den Mächtigen und zu den Zeitströmungen seiner Zeit stand. Willst du das wirklich? Eine Entscheidungsfrage. Und daran scheiden sich die Geister. Jesus als diesen kleinen Engel für manche Not in meinem Leben, da greifen wir gerne zu. Aber als das Zentrum unseres Lebens, als die Mitte, da schocken wir zurück. Wenn wir einigermaßen richtig diesen Worten Jesu zugehört haben. Darum redet Jesus hier so hart. Auch um dich in die Entscheidung zu stellen. Und klar zu machen. Für dich selber, um was es dir geht. Nun lebe ich nicht mehr mich selbst und für mich selbst, sagt der Apostel Paulus. Sondern Christus lebt in mir. Und aus dem Ich wird dann die Abkürzung I für J. Jesus. Christus. Eine interessante Hilfe für den Alltag. Immer wenn du ich sagst, ob du dann auch sagen könntest, Jesus Christus will das und das, macht das und das. Ich lade dich herzlich ein, heute Morgen dich für ihn zu öffnen und ihn, Jesus, den lebendigen, den auferstandenen, lebendigen Sohn Gottes einzuverleihen. Hier einzuverleihen. Amen.